der Herr segne auch die Kinder an diesem Sonntagmorgen. Ja, ich möchte euch alle grüßen zu unserem Gottesdienst und einige sind jetzt schon in den Urlaub gegangen und so fangen in Baden-Württemberg die Sommerferien an. Aber wir sind da und wir dürfen einfach die Gegenwart des Herrn auch genießen. Heute Morgen habe ich wieder ein Wort Gottes aus den Sprüchen, eigentlich nur einen Vers. Und genau, lasst uns mal auch diesen Vers miteinander näher betrachten. Vielleicht können wir nochmals kurz aufstehen und dann lese ich den Vers und dann beten wir nochmal darüber. Ja, der Vers heißt, also steht in Sprüche 19, 18 und da steht, ist eigentlich ein Vers, der für unseren Kontext vielleicht etwas schwierig ist, aber da steht, züchtige deinen Sohn, solange noch Hoffnung da ist, aber lass dich nicht dazu hinreißen, ihn zu töten. Lass uns nochmal beten. Vater im Himmel, wir danken dir für den gesamten Kontext, das gesamte Wort Gottes. Wir danken dir, Herr, für all das, was du uns schenkst in deinem Wort, für das Einfache und das Schwierige, für das, was uns erbaut und das, was uns ermahnt, für das, was uns tröstet, aber auch für das, was uns kritisiert. Und so möchten wir einfach auch dein Wort ernst nehmen und auch uns leiten lassen von deinem Geist und zeigen lassen, was du auch mit diesem Vers meinst. Und so segne du das Miteinander und schenk du Gnade, Herr, für eine gute Verkündigung, Gnade für ein entspanntes und wohlwollendes Hinhören und auch Gnade, Herr, für unseren Alltag, dass wir in die Lage versetzt sind, auch entsprechend deinem Wort unseren Lebensstil zu gestalten. Dir sei Dank und Preis auch dafür im Voraus. Amen. Amen. Und du dürft dann wieder Platz nehmen. Heute Morgen geht es um das Thema Erziehung und das ist ja ein sehr großes Thema, das erstreckt sich von autoritär bis anti-autoritär. Und ich glaube, so vielschichtig wie Menschen sind, so umfangreich ist auch dieses Thema. Ich habe da so eine Erfahrung gemacht im Laufe der Jahre, wo ich immer wieder ältere Menschen besucht habe. Sie haben mir aus ihrem Leben erzählt. Ich habe ja schon vor vielen Jahren mit Seniorenarbeit begonnen und auch immer wieder diese älteren Menschen besucht. Und viele haben mir über ihre Kriegserfahrungen erzählt und was sie eben alles so im Leben mitgemacht haben. Und was ich daraus gelernt habe, ist, was Menschen in jungen Jahren erlebt und erfahren haben, das hat sie geprägt und durch das ganze Leben begleitet. Und genau deshalb ist Kinder-, Ranger- und Jugendarbeit so wichtig. Weil wir in diesen jungen Jahren Menschen etwas mit auf den Weg geben können, das sie ihr Leben lang begleiten wird. Positives, in wohlwollender, guter Weise und wenn es negativ wäre, leider dann auch auf diese Weise. Aber grundsätzlich sagt uns das Wort Gottes im ersten Buch Mose, Kapitel 8, 21, wir wissen ja, Gott hat die Welt geschaffen, dann kam der Sündenfall und dann ist eigentlich die Menschheit entartet. Da heißt es, dass die Menschen Böses taten Und dann hat Gott die Sintflut geschickt und durch Noah eben 8 Seelen gerettet. Und nach der Sintflut stellt der Herr folgende Tatsache fest. Und der Herr sprach in seinem Herzen, heißt es da, in 1. Mose 8, 21. Nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen. Denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. So, das heißt, es gibt Folgen des Sündenfalls, die durch die Sintflut nicht beseitigt werden konnten. Ich habe mich neulich auch mit dem Psychotherapeuten Rogers beschäftigt. Er hatte die Theorie aufgestellt, dass eigentlich der Mensch an sich gut sei. Das Wort Gottes sagt was anderes. Er sagt, dass das menschliche Herz eigentlich eher eine Tendenz zum Bösen hat. Böse im Sinne von, dass der Mensch den Ansprüchen Gottes und auch den Regeln, Formen, Gesetzen, der Vorstellung, wie Gott sich unser Leben vorstellt, nicht ganz entspricht. Ich habe hier 4 Punkte für diesen Vers, 4 Punkte der Auslegung. Mein erster Punkt ist, der Erziehungsauftrag gilt zuerst den Eltern. Züchtige deinen Sohn. Einen Sohn, das heißt, das muss ein Vater oder eine Mutter sein, die da gemeint ist. Denn nur Väter und Mütter haben Söhne. Natürlich findet auch Erziehung, Prägung, Formung in der Krippe, in der Kinderkrippe, im Kindergarten, in der Schule, im Vereinsleben, bei den Royal Rangers oder am Arbeitsplatz oder sonst wo statt. Natürlich werden wir überall dort auch mitgeprägt und geformt, wo wir uns befinden, wo wir mit Menschen zu tun haben. Aber wie gesagt, der Erziehungsauftrag, in jungen Jahren sind wir ja sehr stark in die Familie eingebunden. Je älter wir werden, desto eher lässt diese Bindung denn nach und der Mensch sucht auch seine Freiheit, der Junge. Und so möchte ich mal eine Beschreibung für diese Herausforderung, dieses Thema Erziehung versuchen. So, das Wort, das mit Erziehung jetzt vom Griechischen her übersetzt ist, dieses Wort Paideia oder Paideia, beschreibt nicht nur Zurechtweisung oder Strafe, sondern auch die positiven Aspekte des Einübens und Anleiten. Einüben und Anleiten, also Lernen. Mit diesen positiven Aspekten, mit denen liebende Eltern ihren Kindern helfen, sich zu reifen Erwachsenen zu entwickeln. Ich glaube, damit können wir einig sein mit dieser Beschreibung. Wir haben ja einige Spezialisten in unserer Mitte. Agoge vom Griechischen heißt Führung oder Erziehung. Also die Grundbedeutung ist Führung. Ein Paidagogos ist also ein Kindererzieher. Paulus schreibt in Timotheus, im 2. Timotheus 3,10, also Paulus schreibt an seinen Zögling Timotheus, du bist mir gefolgt in der Lebensführung, in der Art zu leben, wie ich es pflegte. Du, oder anders gesagt, du hast dich von mir führen lassen. Du führst dein Leben so, wie ich es getan habe, nämlich als Christ, hat Paulus zu Timotheus gesagt. So, Paulus war ein Vorbild für Timotheus. Unser Vers in Sprüche 19,18 ist eigentlich nicht nur ein Aussagesatz, sondern er ist ein Imperativ. Das heißt, er beinhaltet die Befehlsform, züchtige deinen Sohn. Das ist nicht ein Konjunktiv, eine Möglichkeit, sondern ein Imperativ, eine Befehlsform. Das heißt, dieser Vers drückt aus, oder er ist eine strenge Warnung an elterliche Passivität. Es gibt ja auch Eltern und Leute, die so einen Laissez-faire-Stil pflegen. Ja, lass die Kinder mal machen, das wird schon werden. Laissez-faire. So, wie gesagt, die Bandbreite der Vorstellungen, wie Erziehung sein könnte, ist groß. Mein zweiter Punkt, Ziele der Erziehung. Und was Sprüche 19,18 nicht anspricht, nämlich das Ziel der Wiederherstellung Gottes, also Gottes Erziehungsprogramm, ist die Wiederherstellung des Bildes Gottes in uns, was nämlich durch den Sündenfall beschädigt wurde. Unsere Gottähnlichkeit, unsere Gottgleichheit wurde beschädigt. Und zwar alle Bereiche unserer Existenz. In Römer 8, 29, da heißt es, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung, diejenigen, die Gott lieben, die Entscheidung getroffen, dass diejenigen, die Gott lieben, ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind oder dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Also Gott hat es die Absicht, uns seinem Sohn Jesus gleich zu machen. Römer 8, 29 setzt voraus, dass Christus das Urbild Gottes ist. Also Christus ist das Musterbeispiel, der Prototyp, das unser Maßstab, unser Vorbild. Das heißt, in Christus ist Gott wirklich gegenwärtig. Ja, die Dreieinigkeit Gottes, die ist im Wesen gleich und ihren Eigenschaften gleich. Nur ihre Funktionen sind unterschiedlich. So, dieses Gleichgestaltetsein bedeutet, wir werden diesem Christus nicht nur ähnlich oder gleich, sondern wir kommen in denselben Kraftbereich wie er. Wir bekommen auch immer wieder dieselbe Autorität wie er. Wenn wir beten im Namen Jesu, gibt Gott uns Autorität. Jesus selbst sagt, ihr werdet größere Werke tun als ich. Und als die 70 ausgesandt wurden, die 70 Nachfolger, Jünger, da konnten sie Dämonen austreiben, sie konnten Kranke heilen, wie Jesus auch, weil Gott oder Jesus ihnen diese Autorität verliehen hat. Und genau das beabsichtigt auch Gott, wenn er sagt in Römer 8, dass wir seinem Wesen gleichgestaltet werden sollen oder umgestaltet werden sollen in sein Wesen. Und genau das ist das Ziel Gottes mit Gottes Erziehung mit uns. Nun, Kindererziehung bedeutet natürlich auch Wissensvermittlung. Wir gehen ja in die Schule, dass wir was lernen, Fakten lernen, aber auch nicht nur Fakten lernen, sondern auch Teamwork und alle möglichen Dinge. Aber auch Formung, wir werden geformt, wir werden geprägt, unsere Persönlichkeit wird auch geformt durch diesen Prozess des Durchlaufens der Schule und so weiter. Was wird geprägt? Unser Denkvermögen, unsere Gedächtnisleistung, im Fremdwort Kognitionen, unsere Gefühle, unsere Emotionen, aber auch unsere Antriebskräfte, unsere Motivationen. Die Frage ist, Hat ein Mensch eine hohe Normgebundenheit? Manche Leute halten sich exakt an die Gesetze. Andere haben eine geringe Normgebundenheit. Das heißt, die können da locker auch mal über eine Regel weggehen, ohne ein schlechtes Gewissen haben. Manche sind sehr stark belastbar und psychisch belastbar. Manche sind sehr gering belastbar. Manche haben eine hohe Kontaktbereitschaft, manche eine geringe. Manche sind sehr wachsam und manche aber auch nicht sehr ablenkbar. Manche Kinder und manche Erwachsene haben eine hohe Fähigkeit, abstrakt zu denken. Zum Beispiel in der Elektrotechnik. Ja? Strom fließt von Plus nach Minus. Wie geht das alles? Und Potenziale und. Abstraktes Denken in der Physik. Andere wieder Andere Kriterien sind soziale Anpassung oder emotionale Widerstandsfähigkeit, Selbstbehauptung, Pflichtbewusstsein, Veränderungsbereitschaft, Eigenständigkeit, innere Ruhe und. Also es gibt sehr viele Aspekte, die ein Mensch in sich vereinigt, in verschiedenen Konstellationen. Die einen sind introvertiert, die anderen extrovertiert, die einen sind sehr korrekt, die anderen sind sehr unkonventionell. So, wir sind sehr, sehr unterschiedlich geprägt als Menschen. Und jeder von uns, der sich Christ nennt, wird von Gott und durch den Heiligen Geist in ein gewisses Erziehungsprogramm, in eine Erziehungsschule genommen. Gott will uns nicht lassen, wie wir sind, sondern er möchte uns verändern, er möchte uns umgestalten. Er möchte praktisch auch einen Entwicklungsprozess bei uns auslösen. Das Wort Gottes möchte einen Entwicklungsprozess bei uns auslösen. Das ist manchmal schwierig für Leute, die sehr bodenständig sind. Wisst ihr, wir Schwaben sind manchmal sehr bodenständig. Ja? Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, heißt da. Und bei meinen Eltern war es so, in Dotternhausen geboren, in Dotternhausen gearbeitet und auf dem Weg nach Dotternhausen, auf Dotternhausener Gemarkung oder in Balingen gestorben. Also der Radius ist sehr eng. Das war vor im letzten Jahrhundert. Heute ist es natürlich anders. Sehr bodenständig. Heute sind junge Leute in aller Welt verteilt. Unser Sohn ist in Australien. Andere haben auch Kinder, die vielleicht weit weg sind. Aber Gott möchte, dass in unserem Leben auch eine Veränderung stattfindet. In anderen Worten, nicht nur Veränderung, weil er uns umkrempeln will, sondern Veränderung im Sinne von Entwicklungsprozessen. Dass sich da was tut, dass er uns entfaltet. In Römer 12,2 heißt es, das Wort, das griechische Metamorphose. Wir kennen das aus der Biologie, wenn aus einer, was weiß ich, Ei-Raupe zu einem Schmetterling wird. Ja, da gibt es verschiedene Entwicklungsstadien. Und genau das möchte Gott auch in unserem Leben machen. Er möchte uns entwickeln. Er möchte uns zur Reife bringen, zur vollen Mannesreife, sagt die Bibel. Das ist natürlich nicht sexistisch gemeint, sondern er meint natürlich alle betroffenen Männer und Frauen. Aber das Wort Gottes ist eben manchmal sprachlich so geprägt. So, Gott möchte uns zur vollen Reife bringen. Und das bedeutet, Wachstumsschritte zu erfahren. Die Frage ist, sind wir bereit dafür? Wir können mit dem Geist Gottes zusammenarbeiten, uns führen lassen, also uns erziehen lassen, uns begleiten lassen, uns belehren lassen, oder wir können das verweigern. Wir können uns verweigern. So wie Schüler manchmal Leistungsverweigerung machen können, wenn sie das wollen. Natürlich mit Konsequenzen, hat natürlich Folgen bei den Noten. Leistungsverweigerung. Aber im Reich Gottes gibt es so etwas Ähnliches auch. Entweder wir kooperieren mit Gott, dann gibt es Wachstumsprozesse, oder wir verweigern uns, weil wir Dinge nicht wollen. In der Schule heißt es dann versetzungsgefährdet oder auch nicht versetzt. Dann heißt es die Lektion nochmals. Nochmal dasselbe. Bei Gott gibt es sowas auch, dass wir bestimmte Lektionen immer wieder vorgesetzt bekommen. Wenn wir es nicht gepackt haben, dann nach einer gewissen Zeit schenkt uns Gott eben nochmals die gleiche Lektion. Manchmal ist es für uns eine Herausforderung, Glaubensschritte zu wagen. Herr, wir sind nicht von Natur aus so begeistert, in Unsicherheiten hineinzutreten. Wenn ich dran denke, Abraham, Gott sagt zu Abraham, geh aus deiner Heimat, aus deiner Verwandtschaft in ein Land, das ich dir zeigen werde. Hallo, das ist wie wenn Gott zu uns sagt, du pack mal deine Koffer und geh zum Bahnhof, dann beim Bahnhof oder beim Flughafen werde ich dir dann den nächsten Schritt erklären. Das ist nicht jedermanns Ding. Meistens ist es so, wenn Gott uns sagen würde, ich möchte dich wohin schicken, dann möchten wir wissen, aber wohin? Und wer zahlt die Fahrkarte, das Ticket? Und werde ich auch sicher ankommen? Und wenn du das nicht gewährleistest, dann bleibe ich zu Hause. Ich will Sicherheit. Und gibt es auch eine Reiserücktrittsversicherung, wenn ich keine Lust mehr habe? Aber Gott ist nicht so. Er mutet uns manchmal zu, jetzt auf, beweg dich mal und mach mal einen Schritt. Und wag mal was. Wenn ich dir das sage, du kannst mir vertrauen. Das ist so ähnlich, wie wenn wir so kleine Stöpsel, so kleine Kinder, wenn wir sie auf den Stuhl setzen und sagen, auf, spring mal in meine Arme. Und wir fangen sie auf und die sagen, und die sehen, das ist der Papa oder Mama. Machen die das? Wenn du sie nicht auffängst, würden sie auf den Boden knallen und sich verletzen. Aber die trauen das dem Papa zu. Der wird mich fangen. Und so sind wir auch herausgefordert, unserem himmlischen Vater zu vertrauen, dass wir uns, wenn er uns irgendwie eine Lektion beibringen will, dass wir auch mutig sind zu sagen, okay, ich gehe drauf ein. Ich verlasse mich drauf, dass das deine Stimme ist und dass es gut enden wird. Amen. Ist doch gut, oder? So Kindererziehung oder Erziehung auch von Erwachsenen, es geht ja nicht nur um Kinder. Auch wir Erwachsenen, wir bleiben ja Gottes Kinder, bis wir in die Herrlichkeit kommen. Also ob du jetzt 60, 70 oder 35 bist immer noch Kind Gottes und bleibst Kind Gottes bis zur Herrlichkeit. Züchtige deinen Sohn, solange noch Hoffnung da ist. Mein dritter Punkt, Erziehung sollte in jungen Jahren stattfinden. Solange ein junger Mensch sehr aufnahmebereit ist. Manche haben schon das Bild von einer Wachsplatte benutzt. So ein Kind ist wie so eine Wachsplatte, die kann man prägen. Ja? Wenn du also eine Wachsplatte, da kannst du, wenn du was erwärmst und drauf drückst, dann schmilzt diese Wachsplatte, dann formt sie sich. Solange noch Hoffnung da ist, so in jungen Jahren ist Form und Prägung und auch in Erziehung durch Vorbildfunktion möglich. Paulus schreibt an die Korinther, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Nun, wir tun gut daran, wenn wir Jesus als Vorbild nehmen. Manchmal sind uns Menschen in bestimmten Aspekten auch Vorbilder und auch nachahmenswert. Aber unser Hauptvorbild ist Christus. Ja, mein vierter Punkt ist Angemessenheit von Erziehung. Also Maß und Mitte ist gefragt. Aber lass dich nicht dazu hinreißen, ihn, den Sohn, zu töten. Das heißt, übertreib's nicht. Alles in Maßen, bitte nicht übertreiben. Und nun sind wir wieder bei den Persönlichkeitstypen. Manche sind sensibel, die brauchst du bloß etwas ernst angucken. Ich denke da vielleicht an ein sensibles Mädchen, da fängt es schon an zu heulen. Oder so eine Brummbärstimme eines Mannes und so ein zartes Mädchen und dann kullern die Tränen. Und dann funktioniert's. Und andere sind so dickfällig, so junge Burschen, dickfällige Burschen. Du, wenn du da mit säuselnden, liebenden Worten kommst, da schütteln die nicht mal ein Ohr. Wenn du dann mal so einen Rippenstoß gibst, da wachen sie erst auf und begreifen, ich bin gemeint. So, wir haben eine riesen Bandbreite, wir haben eine riesen Vielfalt an Möglichkeiten, was da stattfinden kann. Ich habe auch schon in den Medien gehört, dass, oder das ist auch bekannt, auch die Kommunisten wollten in jungen Jahren die Menschen für ihre Partei, für Ideologisierung, will man junge Leute kriegen. In den Vereinen will man die jungen Leute, man will Nachwuchskräfte. In Betrieben will man junge, gut ausgebildete Leute. Die jungen Leute sind umkämpft eigentlich in unseren Tagen. Ich glaube in China, ich bin mir nicht sicher, in einem diktatorischen kommunistischen Land dürfen Kinder nicht religiös beeinflusst werden, erst wenn sie erwachsen sind. Und als Erwachsene sind sie natürlich schon vorgeprägt von der Schule, von der Ideologie und der Partei und so weiter. So, da ist ein Kampf um die Kinderherzen. Angemessenheit in der Erziehung. Wenn wir diese Sprüche lesen, dann scheinen uns diese Worte aus einer anderen fernen Welt, ein orientalischer Kontext. Sprüche 13 zum Beispiel, das auch um Erziehung geht, da heißt es, wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Aber wer ihn lieb hat, züchtigt ihn bei Zeiten. Oder Sprüche 23, 13, entziehe dem Knaben die Züchtigung nicht. Wenn du ihn mit der Rute schlägst, wird er nicht sterben. Du schlägst ihn mit der Rute, aber du rettest sein Leben vom Scheol, also vom Totenreich. Das sind Verse, die in unseren Tagen wahrscheinlich von Vertretern der antiautoritären Erziehung massiv abgelehnt würden, sogar bekämpft und als vielleicht gegen das deutsche Rechtswesen, also im Widerspruch zu unserem deutschen Rechtswesen. Aber was will denn Gott damit sagen? Ist denn der Gebrauch, bildlich gesprochen, einer Rute, also einer Strafe, ein Erziehungsfehler oder ein Ausdruck von Liebe? Das ist hier die Frage. Nun, dieser Sprücheschreiber, wahrscheinlich Salomo, er will ausdrücken, das Zurückhalten der Rute ist hier nicht nur ein Erziehungsfehler, sondern Ausdruck von Hass. Und ausgerechnet die Zucht ist Ausdruck von Liebe. So stellt dieser Vers das dar. Also wenn man die Rute nicht benutzt, dann ist es wie wenn man das Kind hasst. Und wenn man sie benutzt, ist es wie ein Ausdruck von Liebe. So, wenn uns heute dieser Spruch auch zu hart erscheint, so kennen wir doch die Gefahr der sogenannten Affenliebe. Man könnte auch sagen, diese Laissez-faire-Geschichte. Und dann gibt es Kinder, die praktisch die Mama an der Supermarktkasse terrorisiert, weil dort die ganzen Süßigkeiten gestapelt sind. Und dann machen sie einen Affenzirkus und zappeln und hampeln und schreien, legen sich auf den Boden und strampeln, bis die Mama den Candy Bar, das süße Teil, nimmt und gibt. Und dann ist Ruhe. Wer hat gewonnen? Ja. Okay. Sprüche 3,12, denn wer den Herrn liebt, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, den er gern hat. In Hebräer 12 ist das Gleiche, ihr habt den Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering, des Herrn Züchtigungen ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Ich denke, wenn wir das so auffassen, dass wir das so verstehen, Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder sich positiv, gesund und ja, der Norm entsprechend, also dem Allgemeinen, entwickeln. Gott wünscht sich, dass wir uns auch positiv entwickeln. Und wenn wir uns nicht richtig entwickeln würden, wenn es da eine Fehlentwicklung geben würde, jetzt nehmen wir mal das aus dem körperlichen Bereich, ein Kind würde sich nicht der Wachstumsnorm entsprechen, würde also zurückbleiben, kleinwüchsig sein. Da wäre doch das von den Eltern fahrlässig, wenn sie nicht zum Arzt gehen würden, um herauszufinden, an was das liegt. Oder? Das ist doch fahrlässig, wenn sich die Entwicklung jetzt im biologischen, im körperlichen nicht richtig vollzieht. Da muss man doch was unternehmen. Aber wenn es dann ums Geistliche geht, um Werteprägung und sowas, und dann sollen wir entsprechend mancher Leute in unseren Tagen einfach alles laufen lassen. Und wenn wir da Fehlentwicklungen sehen, sollen wir nicht eingreifen. Da sollen wir einfach hoffen, dass alles gut wird. Das lesen wir im Wort Gottes nicht. Sondern dann werden wir aufgefordert, auch einzuschreiten. Wenn sich geistliche, emotionale Fehlentwicklungen ergeben. Und so ist es gemeint. Nicht immer nur den Stock, übrigens in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es noch die Tatzen. Das war die Route. Heute gibt es natürlich nicht mehr. Aber bildlich gesprochen, heute ist auch eine schlechte Note wie eine Tatze. Das ist ja auch eine Strafe, das ist ja auch eine Rückmeldung. Eine Rückmeldung. Bin ich auf dem richtigen Weg oder bin ich da in der Grenzbereich oder habe ich die Grenze schon überschritten? Gibt es da Angst und Sorge, dass da eine Fehlentwicklung stattfindet? So, phasenweise lässt Gott Schwierigkeiten, Prüfungen zu, um unseren Charakter zu testen und uns zu geistlichem Wachstum zu verhelfen. Und diese Prüfungen sollen unseren Charakter in uns entwickeln und uns seinen Plänen für unser Leben lehren. Nun, ich möchte dieses große Feld nicht weiter beackern. Natürlich ist es nicht vollständig und nicht umfassend, aber es ist so ein kleiner Gedankenanstoß. Wir Eltern haben mit Kindern zu tun, aber Gott hat mit uns zu tun und das betrifft uns alle. Wir alle als Kinder Gottes sind in der Schule Gottes und Gott möchte mit uns zum Ziel kommen. Das ist sein erklärtes Ziel. Und dass er mit uns ans Ziel kommen will, ist nicht autoritär, ist nicht negativ. Es ist Liebe. Die Liebe Gottes ist es, die uns nicht lässt, wie wir sind, sondern die uns zur Entwicklung, zur Entfaltung verhelfen möchte. Er begleitet uns auf unserem Weg und zeigt uns, schau mal, da müsste noch was gearbeitet werden. Und dort gibt es noch eine neue Herausforderung, die du auch angehen solltest. Ich liebe dich. Ich möchte dich segnen. Und wenn du dort dich entwickelst und dort weiterkommst, dann werden dir neue Horizonte eröffnet. Ist es nicht Liebe? Ist es nicht gut? Ich denke, Gott hat gute Absichten. Gott hat wunderbare Absichten. So die und das ist mein Schlussplädoyer. Die Herausforderung besteht darin, also uns oder auch die Kinder sie in der richtigen Art und Weise zur Entfaltung zu verhelfen. Eltern sollten leiten, nicht herrschen. Begleiten, anleiten, ermutigen, aber auch korrigieren. Wir dürfen nicht alles gut heißen. Wenn es nicht gut ist, einfach trotzdem gut heißen, weil das die momentane Stimmungslage im Volk ist. Sondern es bedarf eines ehrlichen Feedbacks. Man kann auch ein ehrliches Feedback angenehm und erträglich formulieren. Und genau das dürfen wir tun, auch mit Gottes Hilfe. Amen. Lasst uns aufstehen. Lasst uns beten. Herr Jesus, danke, dass du unser Maßstab bist, unser Musterbeispiel. Herr, in deinem Wort lesen wir von dir, wie du gehandelt hast, als man dich mit falschen Zeugnissen verurteilt hat. wie du schweigen konntest, als man dich provoziert hat, wie du mit Liebe reagiert hast, als man dir mit Hass begegnet ist. Ja, Herr, dein Wort sagt uns, dass wir dieselbe Gesinnung haben sollen wie du. Du hast dich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Du hast dich selbst erniedrigt und deshalb hat der Vater dich erhöht über alles, was existiert. Und hat dir einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Damit sich jetzt alle Knie beugen müssen und alle Zungen bekennen, dass du der Herr bist, der Höchste im Universum. Und da danke ich dir, Herr. Du bist unser Musterbeispiel an Demut, an Liebe, an Geduld, an Ehrlichkeit und Klarheit. Und dir möchten wir nachstreben. Und Herr, wir bitten dich, dass deine Werte aus deinem Wort in unserer Gesellschaft wieder neu, eine neue Entfaltung und ein Aufblühen erleben. Herr, ja, es ist utopisch und dennoch, Herr, du kannst Dinge tun, die niemand für möglich gehalten hätte. Wir vertrauen dir, Herr. Gebrauche uns, Herr, Erweckung durch uns, damit neues Leben in diese Gesellschaft kommt, damit unsere Zungen dich bekennen, dass unser Leben auch ein Musterbeispiel ist für andere um uns herum. Herr, gebrauche uns, setze uns zum Segen, rüst uns aus mit deinem Geist, mit dem Heiligen Geist. Halleluja, ich danke dir. Herr, du hast uns Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, sagt uns dein Wort. Herr, du bist gut und Herr, du wirkst und dafür danken wir dir und preisen dich. Halleluja. Lass Menschen eine Begegnung erfahren, wenn sie hier reinkommen. Amen. Wer möchte noch beten?